Charité, die Serie dienstags im Ersten, die hat's in sich. Da geht es um die berühmte Berliner Klinik, ihre bekannten Ärzte. Wie haben die sich in der NS-Zeit verhalten? Wo haben sie die Nazis unterstützt? Wo sich weggeduckt und wo zarten Widerstand geleistet? Aber es geht auch um die Morde im Namen der sogenannten Euthanasie. Das ist griechisch und heißt in etwa guter Tod. Warum uns das heute immer noch betrifft, darüber möchte ich sprechen mit meinen Gästen. Und das sind Dr. Heidrun Schröter-Morasch, Medizinerin im Ruhestand. Sie war HNO-Ärztin und Ärztin für Stimm- und Sprachstörungen an einer Münchner Klinik. Frau Schröter-Morasch forscht seit 2 Jahren nach, was mit ihrer Tante im Dritten Reich eigentlich genau passiert ist. Und sie kennt die Charité aus ihrer Studienzeit. Mit welchen Gefühlen schauen Sie jetzt gerade die Serie eigentlich an?
Ja, schon sehr bewegt. Ich habe mein ganzes Studentenleben dort verbracht und kenne sozusagen jeden Ziegelstein und eigentlich alle Abteilungen. Meine Freundin hat sogar an der psychiatrischen Klinik noch unter Professor Leonhardt ihre Doktorarbeit dort geschrieben. Also auch die Psychiatrie war uns ganz nah. Aber ich muss sagen, ich war unendlich betroffen, als ich jetzt diese dritte Folge gesehen habe und auch die Dokumentation danach. Davon haben wir nichts gewusst. Wir waren durchaus respektvoll und ehrfürchtig und wussten, dass das alte und verdienstvolle Mauern sind. Aber von dieser Zeit war keinerlei Rede davon.
Umso besser, dass das jetzt quasi in die deutschen Wohnzimmer kommt.
Unbedingt.
Jeden Dienstagabend. Unbedingt. Mein zweiter Gast ist Dr. Michael von Granach. Er ist Arzt und Psychiater und war lange ärztlicher Leiter an einer Psychiatrie, und zwar am Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren-Irsee im Ostallgäu. Und dort, Herr von Granach, haben Sie die dunkle Geschichte aufgearbeitet. Und auch Sie haben den persönlichen Bezug zur Charité, denn einer der damals sehr bedeutenden Ärzte, der auch in der Serie vorkommt, Dr. Bessau, der hat quasi seinen Schatten bis nach Kaufbeuren geworfen.
Ja, das stimmt. Als wir anfingen zu recherchieren, Anfang der 80er Jahre, sind wir auf Professor Bessau gestoßen, deshalb, weil ein Schüler von ihm, Dr. Hensel, zusammen mit ihm Tuberkulose-Experimente an Kaufbeurer Patienten gemacht hat. Und es sind nach unseren Recherchen 12 Patienten gestorben an den Folgen dieser fürchterlichen Tuberkulose-Impfungen.
Ich würde sagen, für diejenigen, die die Serie nicht kennen, hören wir doch mal rein, wie das klingt.
Dieses Haare kauen, wie lange geht das denn schon so?
Das hat sie eigentlich schon von Anfang an gemacht.
Ja, warum haben sie ihr da nicht die Haare geschnitten? Ich vermute ein Rapunzel-Syndrom. Die verschluckten Haare bilden ein Knäuel im Magen und es besteht die Gefahr, dass der Magen perforiert.
Ach, was? Ja, dann hole ich mal eine Schere.
Ja, unbedingt. Professor Bessau? Professor Bessau? Professor Bessau? Ich fürchte, die kleine Meister hat ein Trichobezoar. Sie muss operiert werden.
Wir verlegen sie in die Klinik Wiesengrund.
Ja, aber Herr Professor, die haben doch keine Chirurgie.
Wir brauchen sie auch nicht.
Aber wenn der Magen der Kleinen perforiert, dann stirbt sie.
Waldhausen, es ehrt Sie, dass Sie sich so um sie bemühen. Aber es hat doch keinen Sinn, sie unnötig lange leiden zu lassen. Eine Blinde kann doch kein lebenswertes Leben mehr führen. Und für die Familie ist sie eine Bürde. Im Tierreich regelt das die Mutter Natur. Da überlebt der Schwache und Kranke doch auch nicht. Zum Wohl der ganzen Art. Also, auch wenn es schwerfällt, wir Ärzte müssen unsere Verantwortung für die Volksgemeinschaft gerade in so schweren Zeiten wahrnehmen. Das verstehen Sie doch sicher.
Natürlich.
Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Verlegen Sie das Mädchen.
Ja, das war also jetzt Dr. Bessau, von dem wir eben geredet haben. Den gab es wirklich. Also die großen, bedeutenden Ärzte in der Serie, die gab es alle wirklich. Andere Figuren, wie jetzt dieser Waldhausen, die wurden dazu erfunden, haben auch besondere Geschichten, die sie verkörpern. Herr von Granach, ist es denn eigentlich super, auch wenn manches geschönt ist? Ja, auch der Sauerbruch, der Hauptprotagonist, der Professor, der ist ein ganz toller Kerl eigentlich in der Serie. Im wirklichen Leben war er nicht ganz so gut. Er hat ja wirklich viel Nazi-Ideologie auch mehr oder weniger direkt unterstützt und sich dann an anderen Stellen widersetzt. Also er war nicht ganz so toll wie im Film. Aber ist es gut, dass es diese Serie im Ersten gibt und das Thema der sogenannten Euthanasie dienstags einfach uns im Fernsehen quasi angeboten wird?
Ja, auch wenn in dem Film natürlich einiges fiktionalisiert ist, auch die Hauptfiguren sind etwas vereinfacht dargestellt. Aber ich finde es ganz zentral wichtig, denn dieses Thema, man muss sagen, nach 45, nach einer kurzen Zeit der Recherche durch die Alliierten, ist dieses Thema völlig in Vergessenheit geraten oder verleugnet worden, nicht nur vergessen worden. Und erst in den 80er Jahren begann allmählich und gegen großen Widerstand eine Recherche, zunächst einmal von Ärzten, die im Rahmen einer Psychiatriereform in die fürchterlichen damals noch Anstalten gegangen sind. Dann kamen die Medizinhistoriker dazu. Aber in der Bevölkerung ist dieses Thema immer noch nicht richtig angekommen. Das zeigt sich daran, dass der Bundestag erst im vorigen Jahr, ja, oder 2017, glaube ich, war es, am Holocaust-Gedenktag am 27. Januar dieser Opfergruppe gedacht hat. All die Jahre davor gab es immer wieder Versuche, dass das Thema doch aufgegriffen wurde, ist aber nicht aufgegriffen worden.
Also hat sich nicht durchgesetzt als Thema?
Es war, warum hat das sich nicht durchgesetzt? Also ich glaube, es hat viele Gründe. Erstens, weil es keine Kläger gab, ja. Jetzt erst fängt das an, dass Angehörige wie Frau Schröter recherchieren und in die Öffentlichkeit gehen. Aber zweitens auch, weil psychisch Kranke immer noch stigmatisiert werden. Und auch eine Unsicherheit bestand in der Bevölkerung. Was, war das damals eigentlich richtig oder falsch? Es gab keine Auseinandersetzung. Mhm. Und jetzt erst plötzlich, vor 3 Jahren, ist ein Film entstanden, Nebel im August, der diese Geschichte erzählt. Auch in dem neuen Film, jetzt Oscar-Anwärter von Donner Mark, ist das auch ja thematisiert
Werk
worden.
Ohne Autor. Frau Schröter-Morosch, ich möchte noch mal bei der Charité bleiben, bei der Sendung. Sie haben mir erzählt, dass Sie am Dienstag ferngeschaut haben abends und dann waren Sie so in dem Thema drin, weil Sie ja eben als Studentin an der Charité studiert haben und Sie kannten nichts von dieser dunklen Vergangenheit und haben dann gleich noch ein Buch gelesen in derselben Nacht. Was haben Sie da gelesen? Was hat Sie da so gepackt?
Ja, das ist ein Buch von Jeckel, das schon 68 das erste Mal aufgelegt worden ist, glaube ich, und 1990 noch einmal. Und da ist am Ende, da ist die Medizinhistorie der Charité eigentlich sehr schön seit 3 Jahrhunderten dargestellt, auch sehr natürlich auch ein bisschen pointiert mit den Höhepunkten und auch mit den Versagern. Aber dieses Schlusskapitel da ist über die Aktion Gnadentod, wird da berichtet. Und das ist fast wirklich also deckungsgleich mit der Serie gewesen. Das hat mich sehr bewegt, natürlich bis auf die Ausnahmen, die Herr von Kranach schon dargestellt hat. Aber ansonsten war es eigentlich schon bekannt. Hätte es sein müssen, schon mal durch dieses Buch. Es ist schon recherchiert worden, aber dazu muss ich sagen, dass es wirklich in der DDR kein Thema war.
Hätten Sie es als Studentin gern gewusst? Ich meine, Sie sind 75, sind Sie in die BRD geflüchtet, ja. Das muss also vorher gewesen sein, Ihr Studium. Hätten Sie gerne als junge Studentin damals Bescheid gewusst? Fühlen Sie sich so ein bisschen hintergangen?
Das kann ich nicht unbedingt sagen. Nein, Hintergang nicht. Dazu kommt noch, ich habe auch noch ein Jahr als Schwester in diesem Ludwig-Hoffmann-Krankenhaus am Rande von Berlin gearbeitet, wo diese Patienten noch da waren, zum Teil in 20 Bettensälen. Aber mit denen wurde sehr freundlich umgegangen und sehr menschlich. Die haben sehr viel Zuwendung bekommen. Und auch da war kein Hinweis auf die Vergangenheit. Sodass ich mir darüber keine so großen Gedanken gemacht habe, aber es heute ganz notwendig finde, dass das wirklich bekannt gemacht wird. Wir haben schon gewusst, dass da irgendwas Ungutes passiert, aber wir hatten wirklich keine Ahnung, mit welcher Gründlichkeit, Perfidie und Brutalität.
Was haben Sie denn als junge Frau so vermutet? Was war da komisch?
Ja, schon, dass sie vielleicht eben nicht entsprechend behandelt worden sind in diesen Kliniken und zu wenig Fürsorge und Zuwendung bekommen haben und möglicherweise vernachlässigt worden sind. Aber genauer hat man es nicht hinterfragt.
Ich habe es ja eingangs schon angesprochen. Sie forschen nach, was mit Ihrer Tante Erna, hieß sie, passiert ist. 1907 geboren, ältere Schwester ihrer Mutter. Also ihre Mutter war 7 Jahre jünger. Die waren insgesamt 10 Kinder.
Ja.
Und Sie haben gemerkt als Kind, Sie sind in Sachsen groß geworden. Ja. Irgendwas war komisch.
Ja, es war die Tatsache, dass meine Mutter, die sowieso durch die Flucht sehr traurig war, weil die ganze große Familie in alle Winde verstreut war, an manchen Tagen besonders traurig war und viel weinte. Und das waren in meiner Erinnerung als Kind immer Tage im Zusammenhang, dass irgendein Behördenbrief kam. Heute weiß ich, dass meine Mutter jahrelang geforscht hat über den Suchdienst des Roten Kreuzes nach dem Verbleib dieser Schwester, die wahrscheinlich 1941 oder 1942 in einer Heilanstalt im damals tschechischen Gebiet in Kosmonos sich aufgehalten hat, also dorthin gebracht worden ist. Und von da ist es möglich gewesen, dass auch mal eine Todesnachricht kam mit der üblichen Diagnose Lungenentzündung. Nach dem Krieg hat die Familie sicherlich auch mitbekommen, dass in diesen Pflegeheimen und Heilanstalten manches nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, sie vielleicht doch verlegt worden ist und sie vielleicht doch noch irgendwo aufzufinden sein könnte.
Aber so richtig viel wissen Sie nicht, Frau Schröter-Morasch. Sie wissen nicht, ob Ihre Familie, ob Ihre Mutter oder andere die Todesnachricht bekommen haben und was die wussten.
Nein, das wissen wir wirklich nicht.
Warum wissen Sie das nicht? Haben Sie sie nicht gefragt?
Also als Kind, wenn in dieser Situation, in dieser Nachkriegszeit, fragt man das nicht. Man merkt dann, dass die Mutter unglaublich traurig und verzweifelt ist und möchte, dass das aufhört und fragt nicht weiter nach. Ich habe dann erst sehr viel später, als ich schon hier war und als Ärztin gearbeitet habe, mal sie als Patientin auch auf der Station gehabt. Und da habe ich sie gefragt nach der Familiengeschichte und da sagte sie...
Da haben Sie die Anamnese mit der eigenen Mama gemacht?
Ja, um meine Kollegen zu entlasten. Und da hat sie gesagt, naja, eine Schwester, die war so wie das, die hatte wohl so eine Gemütskrankheit. Und die war ja dann auch in einer Heilanstalt. Und da habe ich das erste Mal eigentlich, oder habe gedacht, ist da irgendwie ein Zusammenhang. Aber ich muss es zugeben, ich habe nicht weiter nachgefragt, weil immer wieder meine Mutter derartig traurig war.
Und dann kam die neugierige Enkelin, nämlich ihre Tochter.
Ja.
Und hat, da war sie und wahrscheinlich
die sagt, aber
5,
Omi,
6.
Die hatte Fotos gesehen und hat gesagt, hat danach gefragt, wer ist denn das? Und dann sagte sie, das ist meine Schwester. Und sagte, und wo ist die jetzt? Ja, das wissen wir nicht genau. Ja, aber Omi, da müssen wir doch mal nachforschen. Vielleicht lebt sie doch noch. Und da fing meine Mutter ganz furchtbar an zu weinen und hat gesagt, lasst mich in Ruhe. Ich habe sie ja jahrelang gesucht. Ich kann darüber nicht sprechen. Das tut mir zu weh. Und da ich ja auch inzwischen wusste, dass Unterlagen wahrscheinlich nicht zu bekommen wären, habe ich es darauf beruhen lassen. Und ich habe dann erst im Grunde vor 2 Jahren durch eine Veranstaltung im NS-Dokumentationszentrum, wo auch Angehörige eingeladen waren, davon erfahren, dass da durchaus noch Akten vorhanden sind und doch viel noch zu erfahren ist. Und das war der Zeitpunkt, wo ich die Angehörigengruppe der Münchner Euthanasieopfer kennengelernt habe. Und zu deren Treffen ich dann auch.
Also Sie haben es mehr als 30 Jahre ruhen lassen.
Ja.
Und Ihre Mutter ist jetzt gestorben?
Ja.
Sie können sie nicht mehr fragen?
Ich kann sie leider nicht mehr fragen. Und
schade, dass Sie nicht mehr fragen können?
Sehr
oder hätten
schade.
Sie sich gar nicht getraut? Was glauben Sie?
Doch, heute würde ich das schon schade. Und ich glaube, dass ich heute damit umgehen könnte. Aber das ist leider vorbei und jetzt müssen wir noch versuchen. Wir hatten sehr gehofft, dass wir auf dem Sonnenstein, Pirna Sonnenstein, der ja einer der Vernichtungslager für die psychiatrischen Patienten war. Und in diesem Ort in Pirna lebt auch noch ein großer Teil meiner Verwandtschaft, die sich sehr bemüht haben, auch weil wir das dachten, dass da was zu finden ist. Aber es war es leider nicht.
Aber Sie gehen weiter.
Ja, und ja, doch. Durchaus.
Herr von Kranach, ist die Geschichte der Familie Schröter-Morasch, ist die in gewisser Weise typisch? Sie kennen ja ganz viele Angehörige, die ihre Familienangehörigen verloren haben in irgendwelchen Heilanstalten.
Sie ist ganz typisch. Nach 1945 gab es ja keine Diskussion. Niemand hat die Angehörigen informiert oder aufgefordert, kümmert euch, versucht zu recherchieren. Die wenigen, die das versucht haben, ich habe solche Briefe in Kaufbeuren gefunden, die nachfragten, was ist mit meiner Tochter, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester passiert, die bekamen unglaublich fürchterliche Briefe, ja, in dem sie ihnen abgeraten wurde, nachzufragen, in dem verleugnet wurde, dass irgendwas passiert ist oder in dem gesagt wurde, es gibt einfach keine Akten und sie können keine Auskunft geben.
Das waren die 80er Jahre.
Das war in den die wenigen, die sich nach 45
so,
gemeldet haben.
Mhm.
Und auch bis in den 80er Jahren kamen immer wieder Briefe, ich habe die gefunden, mit denen ähnlich umgegangen wurde. Erst als wir 81, 82 in der Presse berichtet haben über diese Ereignisse in Kaufbeuren lokal, ja, plötzlich kam wirklich ein Schwall von Briefen von Angehörigen, diesmal vielleicht schon die nächste Generation wie ihre Tochter.
Aber wie kamen Sie da drauf? Sie sind junger Arzt gewesen, Sie kommen dahin, übernehmen die ärztliche Leitung Anfang der 80er. Ist Ihnen das dann vor die Füße gefallen, die braune Geschichte?
Also es war so, dass der schon in den 60er Jahren, und das hatte mit dieser Geschichte zu tun, in der ganzen Welt eine Reform der Psychiatrie stattfand. Das hing auch mit der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen zusammen. Und diese Reformbewegung kam nach Deutschland viel, viel später. Darüber wurde, man hatte die Psychiatrie insgesamt vergessen. Ja. Und erst in den 70er Jahren hat sich der Bundestag mit der Situation der Psychiatrie beschäftigt. Es gab eine Enquete zur Lage der Psychiatrie. Da stand dieser Satz, die brutalen Realitäten noch in den 70er Jahren in den Anstalten. Und dann begann eine Psychiatriereform und dann sind jüngere Ärzte wie ich von den Universitäten in die Anstalten gegangen, um die Reform durchzuführen. Und ich wusste, als ich 80 nach Kaufbeuren kam, eigentlich ganz wenig über diese Geschichte. Und obwohl ich 67 angefangen habe in der Psychiatrie und noch Leute kennengelernt habe, die Täter waren. Ja, aber ich wusste es damals nicht. Ja. Ich kam also 1980 nach Kaufbeuren und die Lebensbedingungen, die Behandlung, die Haltung der Mitarbeiter war so unvorstellbar negativ, ja, so grauenvoll. Ja. Es wurden natürlich Patienten nicht mehr getötet, aber die Lebensbedingungen waren erschütternd. Seele, Zwang, Gewalt.
Kaum Besuch von Familie, so stelle ich es mir vor.
Die Familien spielten überhaupt gar keine Rolle. Es war sogar die Anstalt, die motivierte Angehörige, ihre Patienten zu besuchen. Und da wurde mir klar, schon in den ersten Tagen, hier muss etwas Schlimmes passiert sein. Ja? Ich musste am ersten Tag zum Beispiel, kam die Sekretärin und sagte, unterschreiben Sie hier das Menü, das Essensprogramm für die nächste Woche. Und da sage ich, ja, wieso muss ich das als ärztlicher Direktor unterschreiben? Soll doch der Verwaltungsleiter, der Koch, ich habe ja Vertrauen. Nein, das müssen Sie so. Das ist seit 45 so. Sag ich, wieso? Ja, das haben die Amerikaner bestimmt.
Das ist kein Zufall, weil man hat ja auch Menschen verhungern lassen.
Natürlich.
In den Anstalten.
Und da sage ich, wieso? Und sagt sie, ja, weil man hatte ja früher hier Menschen verhungern lassen. Und so stieß ich auf diese Problematik und fing dann an, nach der Arbeit in die Archive zu gehen, mir die Krankengeschichten, die Akten anzusehen. Und dann kamen junge Mitarbeiter, die auch interessiert waren. Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet. Und so war uns klar, also mir und aber anderen Kollegen in anderen deutschen Anstalten, einigen wenigen auch, dass man die Zukunft nicht bauen kann, ohne über die Vergangenheit Bescheid zu wissen. Und so begann die Recherche.
Da gab es bestimmt auch Widerstand.
Ja, es gab am Anfang deutlichen Widerstand, aber das Erstaunliche war, der ist rasch zusammengebrochen. Die Zeit war reif. Ja. In dem Augenblick, wo man die Psychiatrie öffnete und die Welt da reindrang, ja, die neue Sprache, es war ja alles stehen geblieben. Ja. Plötzlich war erstaunlich, muss ich sagen, die Bereitschaft mitzumachen. Zum Beispiel, wir hatten eine Krankenpflegeschule und ich habe dann den jungen Krankenpflegeschülern, die waren 17, 18, davon erzählt und haben sich viele engagiert bei der Recherche. Also die Zeit war reif, über dieses Thema zu sprechen.
Und dann kamen viele Angehörige, die Nachforschungen anstellen wollten. Die kamen wahrscheinlich auch zunächst zu Ihnen.
Ja,
weil wohin sollten die denn gehen?
Die kamen zu mir. Plötzlich bekam ich ganz viele Briefe. Ja. Und das haben wir dann so organisiert, dass wir niemals nur nett geantwortet haben, sondern aufgefordert zu kommen. Ich habe alle diese Angehörigen dann persönlich empfangen, ihnen die Krankengeschichte gezeigt, kopiert, mitgegeben. Ja. Und wir haben dann angefangen, auch die Geschichten der Patienten zu veröffentlichen. Wir haben einmal, da war der Bayerische Rundfunk auch dabei, eine Lesung, eine 24 Stunden haben wir in Irse, in der Klosterkirche und im Kloster, haben wir die Namen von Patienten aus Kaufbeuren gelesen. Ja. Solche Aktionen, es wurden dann ein Mahnmal und dann mehrere Mahnmale eingerichtet. Ja. Und dann hat der Verband der Bayerischen Bezirke und der Bezirk Schwaben haben beschlossen, dass wir in Kaufbeuren eine Dokumentation schreiben über alles, was in bayerischen Kliniken passiert ist. Die ist dann 1999 erschienen. Und so kam in Bayern die Sache in eine zunehmend interessierte Öffentlichkeit, aber eher so begrenzt. So in der Politik gab es Interesse. Unter Wissenschaftlern, Medizinhistoriker haben Anteil angenommen.
Aber nicht alle Menschen haben es so mitbekommen. Das sieht man an der Frau Schröter-Murasch als Ärztin. Ja. Sie wusste davon bis vor zwei Jahren nicht. Mhm. Wie kam es, dass Sie dann angefangen haben, sich
zu interessieren? Das war ein Bericht in der Süddeutschen Zeitung über eine Angehörige, deren Mutter in Haar in einem der Hungerhäuser zu Tode gekommen ist und die das durch diese Recherchen erst auch vor drei Jahren erfahren hat. Und diese Frau, Frau Melita Burger, war damals in der Süddeutschen. Sie ist leider vor einigen Wochen verstorben. Die hat sich unglaublich bemüht und auch mit dieser Gruppe, die war auch mit im Bundestag, hat das mit initiiert, trotz ihrer damals schon 96 Jahre. Das war natürlich eine der letzten Zeitzeuginnen, die Mutter, diese kranke Mutter, die dann umgebracht worden ist, eben auch noch gut kannte und auch so abgewiesen worden ist, wie Sie es gerade erzählt haben, Herr von Kranach rüde Antwort bekommen hat in Haar nach dem Krieg, als es sich nach dem Verbleib und dem Tod ihrer Mutter erkundigen wollte. Und diese Angehörigengruppe über die Veranstaltung dann im NS-Doku-Zentrum habe ich dann diese Angehörigengruppe kennengelernt und habe mich sofort dort irgendwie aufgehoben gefühlt und habe auch eine gewisse Erleichterung gespürt. Ich kann das gar nicht so genau begründen, aber es ist so. Trotzdem war ich noch mal unglaublich betroffen, als uns der Professor Brieger nach Haar eingeladen hat und dort eine Führung mit uns gemacht hat und ich da das erste Mal von der Existenz solcher Hungerhäuser erfahren habe. Das war mir so schrecklich. Und das habe ich, also davon habe ich nichts geahnt. Und ich meine auch, das ist etwas so Furchtbares, Menschen monatelang den schlimmsten Qualen auszusetzen, denn man verhungert ja nicht einfach still und leise, indem man einschläft, sondern das sind entsetzliche Qualen mit Ödemen und Geschwüren und Organversagen. Also, und ich denke, das muss man wirklich, diese Brutalität, die muss man festhalten und die darf nicht einfach so versinken.
Und Sie haben schon gesagt, es ist ganz schwierig, Nachforschungen anzustellen, in Ihrem Fall, Tante Erna, also ganz schwer. Sie haben vieles probiert, aber Sie gehen noch weiter. Was ist der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist eine Anfrage in dem Gemeindezentrum, was also in Tetschenbohr, heute in Tetschenbodenbach liegt, das ist das heutige Dietschin, gleich ist ganz dicht an der deutsch-tschechischen Grenze, an der Elbe, dass wir versuchen, über die Geburtseinträge, wo manchmal ja auch dann das Todesjahr und der Todesort verzeichnet ist. Denn ich habe inzwischen von Frau von Tiedemann, der Leiterin unserer Gruppe, ja auch gelernt, dass die Patienten sehr oft zur Verschleierung dieser Morde verlegt wurden. In dieses Krankenhaus oder noch mal schnell für ein paar Wochen nach dahin, dass sogar Todesdaten auch manipuliert worden sind, damit nicht aufgefallen ist, dass zum Beispiel 25 Patienten in Hartheim an einem Tag gestorben sind, wo eben dann diese Morde stattgefunden haben.
Also wenn Sie den Ort gefunden haben sollten, wo sie gestorben ist, dann wissen Sie, wo Sie weiter recherchieren können. Ja. Was gab es da für eine Anstalt? Und dann
Arnstorf war noch in Sachsen, weil unsere Familie waren sogenannte Reichsdeutsche. Mhm. Könnte es sein, dass sie nach Sachsen zurück, also verlegt worden ist, sodass das auch noch sein könnte, falls da noch Akten
vorhanden sind. Das ist sehr viel Arbeit, sehr viel Engagement. Warum machen Sie das eigentlich? würden vielleicht manche Familienangehörige sagen, Mensch, lass gut sein, ist so lange her, die Erna ist längst tot. Die wäre jetzt auch eines natürlichen Todes schon gestorben.
Ja, sicher, aber ich denke, das darf einfach nicht sein, dass eine menschliche Existenz, die wir hätten ja eigentlich behüten und schützen und fördern müssen.
Fühlen Sie sich verantwortlich, Frau Schröter-Morasch, ein bisschen?
Ja, schon.
Was würden Sie Leuten, die uns jetzt zuhören, empfehlen, die das Gefühl haben, da ist was in der Familie oder die schon Anhaltspunkte haben oder die jemanden kennen, der wiederum jemanden in der Familie hatte? Was sollen die machen jetzt?
Also ich würde Ihnen, wenn Sie in Bayern leben, raten, in unsere Angehörigengruppe zu kommen,
die
sich
München
regelmäßig trifft, wo wir auch diskutieren, welche Recherchemöglichkeiten gibt es. Ja.
Wie findet man die im Netz? Wie? Angehörigengruppe?
Es gibt jetzt eine Website.
Eine Website,
ich glaube, Angehörige von Euthanasieopfern.
Okay, wenn da Sie das findet man, kann man googeln.
Also,
wenn Sie nicht in München sind, was machen Sie dann?
Also dann auf jeden Fall ist es hilfreich, sich an die letzte bekannte Heil- und Pflegeanstalt zu wenden, in der der Betroffene war. Ja. In den Heil- und Pflegeanstalten in Deutschland sind die Akten in den meisten noch sehr gut erhalten. Man muss nämlich unterscheiden. Es gab zwei Etappen in der Euthanasie zwischen Januar 40 und Sommer 1941 wurden die Patienten in 6 Tötungsanstalten verlegt. Diese Namen kennt man. 30.000 dieser Akten sind in Berlin im Bundesarchiv zu finden. Die kann man auch einsehen. Die Namen sind sogar online veröffentlicht. Mhm. Und die Patienten, die zwischen Sommer 1941 und 1945 verstorben sind, in den Anstalten dann selbst, die muss man recherchieren in den Archiven der Anstalten. Da ist meistens was da.
Sie machen uns Mut. Das ist Ganze, also es ist nicht umsonst, man kann es probieren. Was macht es denn seelisch? Sie sind ja Psychiater. Warum ist es für viele Leute vielleicht wirklich gut, der Sache nachzugehen, auch wenn es jetzt schon so lange her ist? Für Seelenheil?
Also ich glaube, wie Frau Schröter sagte, die Menschen zurück in das familiäre Gedächtnis zu bringen, ist einfach was ganz Wichtiges. Ja. Irgendwie die Vorstellung, da gibt es jemand, über den wir nichts wissen, ja, und dem was ganz Schlimmes passiert ist. Ja. Wir ehren ihn oder indem wir ihn wieder zurückholen in die Familie. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das Zweite ist natürlich, das ist auch schmerzhaft, weil das löst eine Auseinandersetzung in der Familie aus. Denn wer weiß, vielleicht hat die Mutter sich schuldig gefühlt oder sowas, dass sie nicht nachgeforscht hat. Ja.
Frau Schröter nickt ganz heftig.
Ja, also das war bei uns mit Sicherheit so. Meine Großmutter und meine Mutter haben sich, glaube ich, furchtbar schuldig gefühlt, dass sie die Tante nicht wieder nach Hause geholt hatten. Obwohl das ja, so wie ich heute weiß, gar nicht möglich war.
Aber warum tut Ihnen das heute gut? Großmutter, Mutter sind verstorben. Sie haben vorhin gesagt, das ist auch gut für Sie. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Ja. Was ist da gut für Sie?
Ich denke, das ist die Auseinandersetzung damit und wie Herr von Kranach gesagt hat, Sie wieder zurückzuholen in die Familie. Sie gehören dazu.
Die Erna gehört zu Ihnen.
Ja.
Vielen herzlichen Dank. Unser Thema heute im Freitagsforum war die NS-Euthanasie-Morde. Reicht ihr Schatten bis zur Gegenwart? Ich glaube, die Antwort ist ein eindeutiges Ja. Bei mir im Studio waren Dr. Heidrun Schröter-Morasch und Dr. Michael von Kranach. Ganz herzlichen Dank an Sie beide.
Tschüss. Bitte schön, gern.